Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Mein Name ist Stefan Sinaf, CEO der Lenzing AG.
Und hier ist das Börsenradio. Mein Name ist Andreas Groß. 2023 sollte das Comeback-Jahr werden für Lenzing. So waren wir vor einem Jahr auseinandergegangen. Aber der Markt kam nicht zurück. Und im September, Herr Sinaf, mussten Sie dann einsehen, die für die zweite Jahreshälfte erwartete Erholung in den relevanten Märkten ist leider ausgeblieben. Frage, warum kommt der Markt auch 2023 nicht in Schwung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist immer noch so gewesen, dass im Jahr 2023 die Inventare gerade in einem für uns sehr wichtigen Markt, nämlich im Absatzmarkt von Bekleidung, sehr, sehr hoch war. Woran lag das? Die Consumer Confidence und auch die Lust zum Einkaufen in Europa und auch in den USA war sehr gedämpft. Also wenn Sie sich anschauen, der amerikanische Bekleidungsmarkt ist um -1% in Anführungsstrichen gewachsen im Vergleich zum Jahr 2022, Europa um +1. Und dieses ja nun sehr moderate Wachstum wurde dann auch noch zum Großteil aus dem Abschmelzen von Inventaren bedient. Das heißt, Kleidungsstücke, die auf Lager waren, wurden zunächst einmal verkauft. Das war auch im Fokus der großen Bekleidungsunternehmen. Und da wir vorgeschaltet sind in der Wertschöpfungskette, war der Bedarf und der Demand noch mehr gedämpft, als wir erwartet haben. Und das hat für uns natürlich diese Erholung, die wir erwartet haben, für 2023 ausgesetzt.
Schauen wir uns die Zahlen an. Umsatz geht leicht zurück auf 2,5 Milliarden. Ergebnissituation muss man genauer hinschauen. Das EBITDA, 303 Millionen, ist zwar eine Steigerung, sogar relativ deutlich, aber wir haben beide im Ohr das Ziel, die Zielspanne 320 bis sogar 420 war eben nicht zu erreichen. Nach Abschreibungen geht es weit ins Negative, 476 Millionen, netto sogar 593 Millionen. Die Aktie runtergerechnet, ein Verlust von 20 Euro. Was bedeutet das jetzt? Sind die Faserpreise so niedrig, die Mengen so niedrig oder und die Kosten für die Herstellung so hoch?
Genau, das ist die Kombination fast aus allem. Also das heißt, die gedämpfte Nachfrage hat auch den Einfluss gehabt auf die Faserpreise. Die Faserpreise waren deutlich weniger volatil als noch in 2022, aber auf niedrigem Niveau, sowohl für die Viskose als auch für andere Preise, wenn Sie sich die Baumwolle etc. anschauen. Und gleichzeitig haben wir zwar in 2023 eine Erholung bei den Energie- und Rohstoffkosten gesehen gegenüber 2022, aber wir sind immer noch stark erhöht. Also wenn Sie in Europa vergleichen, dann reden wir immer noch über einen Faktor 3 bis 4 bei Energiekosten gegenüber Vorkrisenzeitraum. Und bei Rohstoffen sind wir auch in der Größenordnung 30 bis 50% in den für uns relevanten Rohstoffen. Also das ist ja im Wesentlichen zum Beispiel Natronlauge oder Schwefel. Und das drückt dann in Summe auf die Marge. Ja. Beim Volumen würde ich sagen, haben wir nach dem Einbruch, den wir als Perfect Storm im zweiten Halbjahr 2022 gesehen haben, Halbjahr für Halbjahr, Quartal für Quartal eine Steigerung gesehen. Wir waren im letzten Halbjahr dann schon fast wieder auf Vorkrisenniveau und ich kann sagen, die ersten Wochen und Monate des Jahres 2024 laufen erfreulich an, was den Faserabsatz angeht. Da haben wir einen guten Start.
Also das heißt, meine Frage, die mir jetzt im Kopf durchgeistert, die Lager Ihrer Kunden müssen ja irgendwann mal leer sein, die müssen ja auch mal nachbestellen, kann ich mir schenken, das ist im Grunde genommen schon geschehen, da sind wir mittendrin.
Ich glaube, wir sind da im Prozess. Die Lagerbestände sind deutlich runtergegangen und wir sind in einem deutlich mehr balancierten Bild. Jetzt muss man noch mal ein bisschen schauen, wie sich das Bestellverhalten ist. Immer noch vorsichtig. Keiner will natürlich den gleichen Fehler machen wie 2022, wo man dann übers Ziel hinausgeschossen hat. Also das heißt, auch im Retail-Bereich ist man immer noch vorsichtig mit den Nachbestellungen. Aber ja, wir sehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette deutlich geringeres Inventar.
Abschreibungen, da müssen wir drüber sprechen. Abschreibungen über 400 Millionen, das zieht das Ergebnis dann auch nach unten. Ich hatte es ja genannt. Die betroffenen Lenzing-Werke befinden sich in Indonesien, Österreich, China, Thailand, USA. Das ist ja fast eine Pandemie.
Ja, nein, also es ist ja ein ganz normaler Prozess, den Sie im Rahmen des IFRS machen. Machen Sie einen Businessplan und Sie schauen sich die Einheiten an, die sogenannten Cash Generating Units, und gucken dann, wo wir ein Thema haben. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Abschreibung zum Beispiel in Thailand oder auch in Mobile, Alabama, dann geht es da um Abschreibung von Investitionen, die Ihnen nach vorne gerichtet waren. Das heißt, wir haben ja in Thailand einen Lyocell-Werk gebaut, haben uns aber erlaubt, auch schon mal Investitionen für das nächste Lyocell-Werk zu machen, in Form von Fundamenten etc. So, in unserem Businessplan zeigte der aber für den entsprechenden Zeitraum nicht ausreichend oder keine Cash-Generierung. Dann müssen Sie das faktisch nach den Regeln der IFRS dann abschreiben. Also von daher haben Sie solche Effekte. Und dann haben Sie die zwei großen Effekte in LAG in Österreich als auch in Indonesien bei unserer SPV. Und die sind getrieben im Wesentlichen von den gedrückten Preisen im Viskosebereich. Und das haben wir reflektiert in unserem Businessplan. Ja.
Wie hat sich denn der Cashflow, gerade der Free Cashflow, entwickelt? Wenn ich es richtig interpretiere, aufs Jahr gesehen noch negativ, aber so zweite Jahreshälfte doch eine leichte Belebung?
Ja, genau. Also das Thema ist ja, wir haben ja rechtzeitig und frühzeitig erkannt, dass das Jahresergebnis unzufriedenstellend sei. Und dann haben wir ein Performance-Programm gestartet und dieses auch konsequent umgesetzt. Und wir haben davon die ersten Früchte in Q3 und in Q4 ernten können in Form vom Free Cashflow. Das heißt, in beiden Quartalen jeweils positiv. Und das waren die ersten Ergebnisse aus der konsequenten Umsetzung dieses Programms.
Was für Kostenbereiche gehen Sie denn da aktiv an?
Das Performance-Programm ist ein Programm, was holistisch ist, was nicht nur auf Kosten abzielt. Das ist uns auch sehr wichtig. Also es hat drei Säulen. Das hat die erste Säule, da geht es um den Umsatz. Das heißt, wir haben sehr viele Initiativen, um Ihnen eine Größenordnung zu geben, rund 500 Initiativen alleine im Bereich Umsatz. Akquisition neuer Kunden, neuer Märkte, auch neuer Segmente fallen darunter. Und dann haben wir natürlich den Kostenbereich und da drehen wir alles um. Wir gucken uns sowohl die Produktion an, wollen dort durch Prozessoptimierungen effizienter werden, also weniger Energie, weniger Materialeinsatz pro Kilogramm Faser und dort auch wirklich Weltklasse zu erreichen, auch best in class zu sein, um auch dort den Druck, den wir im Markt erleben, besser widerstandsfähig zu werden. Und die dritte Säule ist dann im wirklich Free Cashflow Management. Und da haben wir dann neben diesen beiden ersten Säulen, die ja natürlich auch in Free Cashflow am Ende des Tages münden, haben wir zusätzlich ein stringentes CapEx Management als auch ein stringentes Networking Capital Management. Und Sie sehen das, wir haben zum Jahresende deutlich zum Beispiel unsere Inventare senken können. Und das haben wir haben einen neuen End-to-End Supply Chain Prozess. Da konnten wir die Inventare runternehmen, ohne den Service für unsere Kunden zu gefährden.
Aber Investitionen insgesamt haben Sie ja deutlich runtergefahren. Das ist ja ein Faktor von 2,5.
Ja, wir haben ja das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der Lansing erfolgreich beendet. Ja, auch in 23 dann den letzten Schritt gemacht mit der Modernisierung unserer Anlage in Indonesien. Das waren über 2 Milliarden Euro, die wir in die 4 Werke in Brasilien, Thailand, China und Indonesien gesteckt haben. Und damit sind wir jetzt wirklich strategisch perfekt aufgestellt. Wenn der Markt den Turnaround sieht, haben wir für die Wachstumssegmente, die wir erwarten, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt und können die dann auch bedienen.
Aber bei der Kostenseite ganz klar auch Personalkosten, da geht man ran. Sie haben 8000 Mitarbeiter plus minus 500 etwa, bauen Sie derzeit ab. Reicht das dann schon oder müssen noch weitere zittern?
Also wir sind mit dem Programm gut unterwegs. Wir sind weit fortgeschritten. Sie haben recht, im Moment sind im Scope 500 FTEs weltweit und ausschließen kann man, dass man nichts ausschließen kann. Das heißt, wir werden natürlich das weiter beobachten. Konkrete Pläne haben wir jetzt für diese circa 500 FTEs und dann schauen wir, wie der Markt sich entwickelt, wie sich andere Situationen entwickeln.
Also Vollzeitstellen, die FTEs. Was können Sie denn tun gegen die schwankende Nachfrage? Sie können ja dem Markt jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt bestell mal ordentlich hier, damit ich mich darauf einrichten kann.
Wir haben ja erstens mal zwei Segmente. Wir haben ja einerseits Textilsegment, was deutlich volatiler ist als das Fließstoffsegment. Im Fließstoffsegment haben wir unter anderem auch Damenhygieneprodukte. Da ist die Nachfrage relativ stabil. Das heißt, wir werden stärker in Segmenten wachsen, die weniger volatil sind. Da haben wir klare Pläne für, was wir da tun wollen. Und wir sind auch in der Lage und wir haben einen neuen Prozess auch installiert in unserem Vertrieb, wo wir ganz gezielt spannende Märkte neu entdecken, eine breitere Kundenbasis. Wir warten nicht auf die Markterholung, sondern wir entdecken und entwickeln neue andere Märkte, neue andere Segmente, kommen auch Märkte oder Segmente, die vorher für uns vielleicht noch relativ klein waren. Nehmen Sie zum Beispiel, wir machen ja Separatoren für Elektromobilität, für die Batterien. So, Sie sehen selber, wie viel dieser Markt wächst, gerade auch in Asien. Und das ist ein Segment, was sehr stabil und auch sehr attraktiv ist.
Es gab eine Kapitalerhöhung, 400 Millionen Euro. War das jetzt rückblickend betrachtet eine eigenkapitaltechnische Schönheitskorrektur oder eine Notoperation?
Beide Begriffe sind nicht richtig. Es war die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Höhe. Und das sehen wir. Wir haben ein gutes Liquiditätspolster. Wir sind durchfinanziert bis das ans Ende 2025. Das gibt uns jetzt die Luft, den Raum, diese Marktentwicklung weiter nach vorne zu treiben, unser Performance-Programm nach vorne zu treiben. Also in der Sache haben wir es, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Höhe, in der richtigen Konsequenz umgesetzt.
Wenn ich mir den Newsflow anschaue von der Lansing, die Presseaussendungen, sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit, das Thema Geschäft ein bisschen weniger. Haben Sie da keine Sorge, dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwo beim Leser, beim Empfänger dann ausgeblendet wird und dass er dann sagt, naja, kümmere dich doch erstmal ums Geschäft, bevor du dich um das Thema Nachhaltigkeit kümmerst?
Interessantes Feedback und wir hören das natürlich auch und wir werden mit Sicherheit auch da auch schauen, wo wir in unseren Kommunikationsstrategien anders und noch besser arbeiten können. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist nach wie vor da und ich komme jetzt gerade aus China, auch von einer der größten Textilmessen. Der Markt ist wieder wirklich sehr stark in der Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. Und wenn Sie dann noch die Bewegung beim Gesetzgeber sehen, dann reicht es nicht mehr, dass Sie reklamieren, nachhaltig zu sein, sondern Sie werden Traceability dazu haben wollen. Der Verbraucher wird auch darauf schauen, dass Nachhaltigkeit muss, wie man im Englischen sagt, affordable, erschwinglich bleiben. Und da hat die Lansing sehr, sehr gute Lösungen für den Markt. Und wir sehen, dass aus diesen Nachhaltigkeitsbewegungen, die wir haben, also wir haben ja jetzt wieder den AAA bei CDP, da kommen wirklich Kundenanfragen, auch von komplett neuen Segmenten, die sagen, Mensch, könnt ihr uns helfen, weil wir müssen bei Nachhaltigkeit jetzt was tun und greifen an. Gleichzeitig reicht Nachhaltigkeit alleine nicht aus. Sie werden Innovation brauchen, das werden wir verstärken. Wir werden noch mehr darauf achten, was sind die Bedürfnisse von Konsumentinnen und was sind die Bedürfnisse von unseren Kunden. Wir haben da eine richtige Innovationsmaschine, die läuft, die jedes Quartal eine neue Innovation in den Markt reinbringt, die immer basierend auf einer nachhaltigen Faser ist, aber dazu zusätzlich für Funktionalität. Jetzt gerade eine schwarze Ecovero-Faser gelauncht. Wir haben eine Faser gelauncht, die einen eingebauten UV-Schutz hat und so weiter.
Wir schreiben den 15. März 2024, schauen uns die Jahreszahlen 2023 an, blenden natürlich nicht aus, dass das erste Quartal 2024 schon rum ist. Schauen Sie doch mal für uns voraus aufs Jahr 2024. Können Sie hier und jetzt schon Entwarnung geben?
Also was wir ja auch gesagt haben heute auch in der Bilanzpressekonferenz, wir erwarten einen EBITDA oberhalb von dem Niveau von 2023. Und wenn ich mir anschaue, wie die ersten Wochen und Monate des Jahres gelaufen sind, dann kann ich sagen, ja, wir sind mit dem Absatz, insbesondere von unseren Fasern, sehr einverstanden. Der Trend und die Tendenz geht absolut in die richtige Richtung. Das war schon mal ein guter Start ins Jahr. Und vor allen Dingen natürlich auch für alle Lansing-Mitarbeiter, die das Börsenradio hören, das Q1 ist noch nicht rum. Bitte noch die 14, 15 Tage weiter Gas geben.
Stefan Seelaff, der CEO der Lansing AG. Dankeschön fürs Interview.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.